So hört sich die sogenannte Vichy-Dusche an. Das warme, salzhaltige Mineralwasser trommelt auf den ganzen Körper. Es ist eine spezielle Massage, die in Vichy schon im 19. Jahrhundert erfunden wurde. Die französische Kurstadt ist heute unser Reiseziel. Und später geht es dann noch auf dem Rad durch das Rhonetal. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Ich bin Tina Witte. 2021 hat das Welterbekomitee der UNESCO Vichy als einzige bedeutende Kurstadt in Frankreich zusammen mit 10 anderen Kurbädern Europas in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen, darunter auch Baden-Baden, Bad Ems und Bad Kissingen. Aber Vichy ist nicht nur die einst mondäne Stadt der Bäder, sie war auch Sitz des Vichy-Regimes, das von 1940 bis 1944 mit Nazi-Deutschland kollaborierte. Ulrike Keding war in Vichy unterwegs.
Ich habe mich in diese Stadt verliebt. Mein Herz gehört Vichy.
Alla Picorge lächelt. Mit 21 Jahren reist sie als Studentin der Kunstgeschichte aus Kiew nach Vichy. Hier schreibt sie ihre Diplomarbeit über Art Deco. Die Reise ist ihr Schicksal. Vichy wird zur Heimat der heute 43-jährigen Ukrainerin. Ihr Französisch ist perfekt. Sie spricht schnell, wie eine Französin. Picorge ist Stadtführerin und Pressereferentin des Tourismusbüros Vichy. Mit Begeisterung macht sie auf die Schönheit des von der Belle Époque geprägten Kurorts aufmerksam, abseits seiner düsteren Vergangenheit unter den Nationalsozialisten. Picorge führt uns in die Oper in auserlesenem Art Nouveau-Stil.
Donc c'est dans cette salle que on a voté les pleins pouvoirs de Maréchal Pétain.
Marschall Philippe Pétain proklamiert auf der Theaterbühne am 10. Juli 1940 das Vichy-Regime. Die Oper von Vichy ersetzt das Parlament in Paris, der besetzten Zone des Nordens, in der nun die deutschen Militärbefehlshaber regieren. 600 Abgeordnete tagen über 4 Jahre lang in dem Prunktheater mit seinen goldenen Brokatsesseln und elfenbeinverzierten Logen. Seltsam mutet der Kontrast zwischen dieser Pracht und der düsteren Zeit an. Diese ist auch in Frankreich von Judenverfolgung geprägt. Die Nationalsozialisten dominieren die Scheinregierung der Kollaborateure.
Alors, déjà, oui, je suis ukrainienne. Ça me fait peur, parce que moi qui est historienne.
Schon weil ich Ukrainerin bin, macht es mir Angst, weil ich beobachte, dass sich die Geschichte wiederholt. Niemand hat Hitler in den 30er Jahren aufgehalten. Heute sind es die Ukrainer, die versuchen, Putin zu stoppen. Also muss man uns helfen, denn die Ukraine kämpft für eine Idee, die Idee der Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, für die Frankreich den Sieg in der Französischen Revolution errungen hat.
Am Denkmal der gefallenen Resistance-Kämpfer von Vichy sind Kränze mit frischen rot-weiß-blauen Blumen in den französischen Farben niedergelegt. Es ist der Samstag, an dem 350.000 Franzosen im ganzen Land gegen rechts demonstrieren. Heftig schwingt Suzanne Gangloff, 68, von der linken Partei Neue Volksfront ihre Fahne. Ihre Empörung ist groß.
Mir geht es im Wesentlichen um den Kampf gegen das Rassemblement National. Man muss sich das vorstellen. 3 Tage nach der Feier der Befreiung durch die Alliierten vor 80 Jahren wählen die Franzosen eine Partei wie die Nazis. Sie erinnern sich wohl nicht mehr. Für mich ist das eine Katastrophe. Da sind die Nazis an der Macht.
Vom Hotel Les Nations aus gegenüber beobachte ich die Demo. Das Vichy-Regime, auch État français genannt, hatte in dem schönen, 7-stöckigen Belle Époque-Bau den nationalen Rundfunk untergebracht. Der Sendemast auf dem Mansardendach erinnert noch daran. Staatschef Pétain eilte oft hierher, um im Radio seine Exklusivmeldungen ausstrahlen zu lassen. Die Abgeordneten stimmten für Vichy als Regierungssitz, weil die Stadt sehr modern war. Sie verfügte nämlich über ein hervorragendes Telefonnetz. Die Politiker konnten mit New York, Peking, Moskau telefonieren. Das war während des Krieges sehr nützlich.
Yes, merci.
Vichy hatte zwar nur 18.000 Einwohner, die 30.000 Regierungsmitglieder konnten aber in den 200 Hotels und 690 Villen der modernen Kurstadt gut untergebracht werden. Für die Bürger von Vichy war es eine Zeit des Schreckens. Ihre Zeugenaussagen sind in Archiven dokumentiert. Picoge berichtet.
Imaginez, on vient chez vous dans votre maison.
Stellen Sie sich vor, man kommt in Ihr Haus und sagt Ihnen, gehen Sie. Mir ist es egal, ich beschlagnahme Ihr Haus, weil ich hier mein Ministerium unterbringe. Die Bürger von Vichy wurden aus ihren Wohnungen vertrieben oder in die Keller umgesiedelt.
Das Vichy-Regime fiel vor 80 Jahren. Nach der Befreiung Frankreichs durch die Alliierten rief Charles de Gaulle am 25. August 1944 die Republik aus.
Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré.
In Paris errichtete er eine provisorische Regierung.
Zu der Zeit waren die Menschen sehr glücklich, weil die Résistance endlich ihre Früchte gesehen hat.
Aber das Land war gespalten. Viele Bürger und Politiker hatten ihre Dienste unter das Diktat der Deutschen gestellt, um zu überleben. Die Kollaborateure mussten sich nun verstecken.
Wie viele Menschen sind bei der Befreiung von Frankreich von einem auf den anderen Tag von schwarz nach weiß übergegangen? Gestern waren sie noch bei der Miliz, um Juden, Homosexuelle, Zigeuner und Bolschewiken zu jagen. Am nächsten Morgen beginnt man, die Kollabos zu suchen. Aber wer ist Kollabo? Man musste unterscheiden, wer ist wirklich Kollaborateur oder nicht.
Es gehört zu den Aufgaben der Stadt, über ihre schwerwiegende Vergangenheit durch Führungen und Archive zu informieren. Aber Picoge wehrt sich dagegen, Vichy auf die Ereignisse im Zweiten Weltkrieg zu reduzieren. Gewidmet sei die Stadt der Musik, den schönen Künsten und der Erholung. Mit 266 warmen Quellen in der Umgebung und 9 Quellen in der Stadt ist Vichy prädestiniert zum Kurbad. Die UNESCO kürt die Oase des Wassers 2021 zu einer der 11 Weltkurstädte Europas. Verdient hat sich Vichy den Titel durch seine modernen Thermalanlagen und seine Bäderarchitektur im französischen Jugendstil des Art Nouveau. Von der Wandel- und Trinkhalle bis zu Casino und Oper. Die größte Therme der Welt von 1903 besticht durch ihr Orient-Flair. Sie sieht aus wie eine iranische Moschee. Innen kann der Kurgast allerdings nur noch wandhohe Badefresken in Blautönen bestaunen. Mit einem heißen Bad in historischem Ambiente ist es leider vorbei. Anders als in Wiesbaden, wo man sich noch immer im echten Jugendstilbad in der Kaiser-Friedrich-Quelle tummeln kann, ist die historische Therme von Vichy zum Kunstmuseum umgewandelt. Picoge lässt uns das salzhaltige Vichy-Wasser im Quellenpavillon Les Célestins im Kurpark probieren. Die Franco-Ukrainerin führt uns ein paar Schritte weiter in eine ganz andere Welt, in das hippe Lokal Le Chill mit Blick auf den Allier. Ein Rad für eine gemütliche Tour am Fluss ausleihen oder einen Ausflug auf die nahegelegene Weinroute an der Côte Rouennaise machen und den freundlichen Winzer Jean-Baptiste Palais besuchen. Alain Picoge zeigt uns den Weg durch die sanfte, mit spitzen Zypressen bepflanzte Hügellandschaft zum Weindorf am Bierle. Malerisch krönt das mittelalterliche Charakterdorf mit Kirchturmspitze den Steilhügel voller Weinreben. Auf diesem schönen Weinberg baut der 35-jährige Palais den Garmet an, die bedeutende Traube von der Côte Rouennaise. Palais, sehr französisch mit Baskenmütze bekleidet, hat 4 Jahre lang in London gelebt. In der Weltstadt hat er mit französischem Käse gehandelt, bevor er wieder ins heimatliche Dorf zurückgekehrt ist. Warum hat er den Wein in den Mittelpunkt seines Lebens gesetzt?
Die Entscheidung ist mir leicht gefallen, weil ich Sohn eines Winzers bin. In den Weinbergen bin ich aufgewachsen. Der Wein, also das ist der Wille, zu meinen Wurzeln zurückzukehren. Dazu gehört auch die Freude, die Familientradition fortzuführen und mit meinem Bruder zusammenzuarbeiten.
Zurück am Flussufer von Vichy. Ein Glas Côte Rouennaise trinken, Karten spielen, Hunde kraulen. So lässt es sich hier gut chillen. Picorge lächelt humorvoll. Die erste Krankheit, die sie in Vichy heilen, sei Stress. Das beste Mittel gegen verspannte Muskeln und genervte Gemüter ist die Vichy-Dusche. Die spezielle Massage ist einzigartig auf der Welt, erklärt mir die französische Masseurin stolz. Sie wurde schon zu Zeiten Napoleons III. Erfunden, also zwischen 1803 und 1873. Ähnlich wie Kaiser Wilhelm II. In der Weltkurstadt Wiesbaden erholte sich nämlich Napoleon III. In Vichy. Damals wie heute trommelt das salzhaltige warme Mineralwasser unablässig während der Ölmassage auf den ganzen Körper. Die Vichy-Dusche, ein Zaubermittel gegen Hexenschuss.
Wer hat nicht schon mal Schmerzen im Rücken oder den Beinen? Dafür ist das gut.
Veronique Louis lächelt. Sie steht im schneeweißen Bademantel neben ihrer Schwester Elisabeth Louis.
L'eau de Vichy est spéciale et apporte.
Das Wasser von Vichy enthält Nährstoffe für die Haut. Wir haben einen ganzen Vormittag für Bäder und Behandlungen gebucht. Es fördert die Regeneration unserer Zellen und steigert unser Wohlbefinden.
Die Louis-Schwestern, beide in den Endfünfzigern, sind extra aus Paris angereist. Das Bad im Jungbrunnen von Vichy ist ihnen die lange Reise wert.
Die Via Rhona ist eine 815 Kilometer lange Radroute, die entlang der Rhone vom Genfer See bis zu den Mittelmeerstränden Frankreichs führt. Von den französischen Alpen durch die Weinberge der Côte du Rhône und der südlichen Provence. Dörfer, Hügel, Lavendel- oder Olivenhaine und gastronomische Entdeckungen. Wenn man nicht die ganze Tour fahren möchte, ist Lyon ein guter Ausgangspunkt, sagt Ulrike Keding, die von Vichy etwa 1,5 Stunden mit dem Zug in die drittgrößte französische Stadt gereist ist.
Im Théâtre Les Chansonniers in Lyon. Der korsische Chansonsänger in schwarzem Anzug mit Sonnenbrille im Rampenlicht singt von seiner Freiheitsliebe. Ich führe ein Leben so frei wie ein Vogel. Genauso fühle ich mich, als ich nach der Vorstellung auf dem Velo an der gletscherblauen Rhone mitten durch Lyon fliege. Boule spielen, trommeln, flirten, Côte du Rhône auf den Barbooten süffeln. Studentenparty bei La Maman am Port Rambaud. Die paar Kilometer in der Abendsonne auf der Via Rhona führen das Savoir-vivre der Franzosen in Bestform vor Augen. Eine große Schulklasse singt vor der Notre-Dame de Fouvière französische Volksweisen. Die Kathedrale thront oberhalb von ganz Lyon. Am Rhoneufer gegenüber des hypermodernen Museums La Confluence entdecke ich die Menschen am letzten Zipfel des Uferwegs. Hier campen Roma und Sinti, Schwarzafrikaner und Obdachlose aus dem Maghreb in khakifarbenen Zelten. Eine Fahrradtour ist nicht nur Erholung, sondern immer auch mit einem Stück unvorhersehbarer, harter Arbeit verbunden. Der Start der Via Rhona an Lyons tosendem, von einem Autobahnkreuz umgebenen Bahnhof Perrache stellt mich vor eine echte Pfadfinderaufgabe. Die ersten 30 Kilometer nach Vienne sollte man den Zug nehmen, um die verkehrsreichen Straßen der Großstadt zu meiden. Gründlich gehe ich am Vortag den Weg ab um mit dem schweren Elektrorad samt Gepäck pünktlich um 8 Uhr im Zug zu landen. Vertrackt ist, dass man auf den ersten Blick 3 Fahrstühle nehmen muss, um überhaupt auf das Gleis zu kommen. 2 von den 3 Liften sind für ein großes Fahrrad aber viel zu klein. Perasch ist ein riesiges Ungetüm von Bahnhof auf erhöhtem Baugrund, die Gleise in der Tiefe. Nach einer geschlagenen Stunde finde ich das Geheimnis heraus. Man muss das Gleis vom Hintereingang des Bahnhofs vor der Université catholique de Lyon anfahren. Gerade atme ich auf, da kommt in Vienne dieselbe Überraschung auf mich zu. Der Aufzug ist zu klein. Ich winke die Bahnwärterin in gelber Weste herbei. Die Algerierin schiebt mit Schwung mein Rad senkrecht in die Höhe. Wir fahren nach oben, gehen zum nächsten Lift. Kaputt. Kein Mensch sonst da. Entschlossen hieft die freundliche Powerfrau das schwere beladene Rad die Treppen hoch. Trinkgeld will sie nicht annehmen, erst nachdem ich darauf beharre. Von Vienne aus erstreckt sich eine romantische Weinbergslandschaft nach Süden, die Steilhügel des Côte Rôti. Den weltberühmten Rotwein haben hier bereits die Römer angebaut. Ich fahre auf Condrieu zu. Vor dem malerisch am Wasser gelegenen mittelalterlichen Charakterdorf ist die Rhone so breit wie ein See. François Nemours, mein Radverleiher, ist hier als Sohn eines Winzers aufgewachsen. Der Côte Rôti ist der beste Wein, der im Rhonetal kultiviert wird, sagt der Weinkenner.
Bien parce que déjà c'est la rareté, c'est cultivé uniquement sur 300 hectares.
Es liegt schon an seiner Seltenheit. Er wird nämlich nur auf 300 Hektar angepflanzt. Seine Palette an Aromen, seine fabelhafte Mineralität machen sein Renommee aus. Er gehört zu den Grand Vins de Garde. Die exquisiten Weine verbessern ihre Qualität über Jahrzehnte hinweg.
Im Restaurant La Chaumière, wo ich Froschschenkel verspeise, entdecke ich in der Speisekarte eine Flasche Côte Rôti für 175 Euro. In Frankreich ist Radfahren ein beliebter Volkssport. Auf dem Radweg fahren die meisten Franzosen, die ich getroffen habe, auf Rennrädern. Sie machen einen sehr sportiven Eindruck, so als wären sie auf der Tour de France unterwegs. Peter Gallenstein aus Hemsbach an der Bergstraße schiebt sein Elektrobike auf der Hängebrücke von Tain-l'Hermitage über die Rhone nach Tournon gegenüber. Mit seiner Ehefrau erkundet der Psychotherapeut den 814 Kilometer langen Fluss auf Schiff und Rad.
Ist auch schön, die Rhone da zu sehen, wie die so langsam dahin fließt. Und immer wieder alte Städte, alte Dörfer, auch mal Burgen, die man so aus der Ferne gesehen hat. Das ist einfach so dieser Wechsel zwischen dem Fluss, der schönen Landschaft und auch so diese Besiedlung, die da ja schon seit Jahrhunderten da ist, seit Römerzeit oder vorher. Das war einfach faszinierend, dieser Wechsel.
Heute übernachte ich auf dem Hausboot La Péniche in Tournon-sur-Rhône. Das Sesam-öffne-dich-Prinzip ist mysteriös. Nur mit Hilfe des Kellners aus dem Nachbarcafé gelingt mir der Zutritt mit einem digitalen Code. An Deck flötet zwar unentwegt coole Musik auf mich ein, ansonsten fühle ich mich wie Robinson Crusoe, gestrandet auf einer einsamen schwimmenden Insel. Keinerlei Personal, kein einziger Besucher. Auf dem Hausboot nächtige ich ganz allein. Die Rhone ist meine einzige Begleiterin. So nah bin ich ihr noch nie gewesen. Im Weingut Notre-Dame de Cousignac erfahre ich dagegen einen geradezu familiären Empfang im Chambre d'Hôte. Die privat geführten Gästezimmer sind eine Besonderheit in Frankreich. In dem 300 Jahre alten Steinhaus wohne ich in alten Bauernmöbeln mit Weinbergblick. Raphael Pommier, der Winzer, ist zwar gerade nach USA zum einwöchigen Salon de Côte du Rhône in den bekannten Skiort Aspen, Colorado geflogen, doch sein Freund und Gesellschafter Guillaume de Fromont springt für ihn ein. Er zeigt mir Rochemaure, Village de Caractère, wo die Katzen geruhsam gähnen und die mittelalterlichen Gassen von historischen Laternen und üppigen Oleandern gesäumt sind. Die imposante Burgruine thront hoch oben über der Dorfkneipe namens Knoblauchzwiebel. De Fromont nimmt mich spät abends auf eine Landhausparty im Pilat-Gebirge mit. Der Gastgeber in Rosenhose mit schwarzem, hüftlangem Pferdeschwanz ist Feuerschlucker und präsentiert seine Künste unter sternklarem Himmel. Monique Pommier, die Mutter des Winzers, frühstückt persönlich mit mir auf dem 60 Hektar großen Weingut. Seit 3 Generationen ist es in Familienbesitz. Sie produzieren an die 100.000 Flaschen Wein pro Jahr. Warum haben Sie 5 Gästezimmer eingerichtet?
Wir brauchen zusätzliche Einnahmen, um im Alltag über die Runden zu kommen. Darum.
Im Land der Haute Cuisine macht der Wein tatsächlich eine Krise durch. Die jungen Leute trinken lieber Bier. Chambres d'Hôtes sind nicht nur bei den Franzosen sehr beliebt. 14.700 Gästezimmer wurden 2023 in Frankreich gebucht. Die Menschen schätzen den engen und persönlichen Kontakt zu den Gastgebern. Monique Pommier bereitet ihnen selbst das Frühstück zu.
Die Gästezimmer laufen gut im Sommer. Aber ehrlich, hier auf dem Land müssen wir ungeheuer investieren. Die Kosten sind enorm für das Management und die Arbeiter, die in den Weinbergen arbeiten. Wir müssen das Personal anstellen. Das alles kostet.
Morgens aufs Rad schwingen, zwischen den Weinbergen die Straße hinabsausen, das ist die Leichtigkeit des Seins. Nach 360 Kilometern überquere ich die Brücke nach Avignon. Der Blick auf den Papstpalast ist beeindruckend. Hier haben sich 7 Päpste im 14. Jahrhundert mit Rom bekriegt. Peter Gallenstein hat ihren gigantischen Palast besucht.
Einfach ein beeindruckendes Monument und auch natürlich von der Geschichte her, der Zwist dann auch zum Teil zwischen Rom und Avignon. Die haben sich um die Vorherrschaft gestritten. Ja, wer ist jetzt der in Anführungszeichen richtige Papst? Es gab ja dann zeitweise 2 Päpste und das ist natürlich ein Unding.
Am nächsten Morgen überrascht mich ein platter Reifen, als ich das Rad aus der Garage schiebe. Zum Glück ist mir diese Panne nicht mitten auf der Strecke passiert. Ich rufe meinen Radverleiher François an, der sich um alles Weitere kümmern wird. Eine Extrabezahlung will er dafür nicht. Deshalb stelle ich ihm eine gute Flasche Côte du Rhône vor den Platten. Er reagiert mit Danke-Emoji. Alle Franzosen, die ich auf der Via Rhône treffe, sind überaus freundlich und zuvorkommend. Nun reise ich mit 2 Satteltaschen beladen ohne Fahrrad weiter. Ein Taxifahrer algerischer Herkunft fährt mich zum Bahnhof. Er schwärmt. L'Allemagne est bon. Er habe Verwandte in Stuttgart. Unsere Augen treffen sich im Rückspiegel. Mais la France est la France, ruft er voller Überzeugung aus. Gegen sein Leben in Frankreich wird klar, kommt kein anderes Land an. Hier fühlt er sich zu Hause.
Und zum Schluss noch ein Tipp unserer Frankreich-Korrespondentin Stefanie Markert. Wie sieht es aus mit dem Trinkgeld in Frankreich?
Das kleine Plastikschälchen mit dem Wechselgeld, das gibt es noch. Darauf ließ man ja immer ein paar Münzen als Trinkgeld liegen. Aber es ist eher ein Auslaufmodell. In einem Land, wo man schon für ein Croissant die Kreditkarte zückt, wird auch in Restaurants und Cafés fast nur noch digital bezahlt. Dafür geht man meist selbst an die Theke oder an eine Kasse. Dort steht oft eine Art Sparbüchse, in die kann man dann Münzen einwerfen. Denn digitales Aufrunden ist nicht immer möglich. Wenn doch, dann ist die Summe selbst gewählt. Selbst für 50 Cent Trinkgeld erntet man ein geradezu erstauntes Dankeschön, denn Trinkgeld ist in Frankreich nicht obligatorisch und wird oft nicht mal erwartet. Die Preise sind hoch und das Gastgewerbe freut sich einfach, wenn die Kunden noch kommen.
Wir waren unterwegs in Frankreich. Wenn Sie etwas verpasst haben, dann finden Sie alle Sendungen in der ARD-Audiothek. Schön, dass Sie heute mit uns gereist sind. Ich bin Tina Witte und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.
RBB 24 Inforadio Podcast.